Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Wikingerfrauen. Wenn man das Wort hört, hat man ja sofort ein Bild im Kopf, oder? Die Frau zu Hause am Herd kümmert sich um die Kinder, während der Mann auf Raubzug ist.
Ja, total. Und ich geb's zu, das war auch lange mein Bild. So dieses, sie hält die Stellung, während er unterwegs ist, Klischee.
Genau das. Und das stimmt ja auch. Teilweise. Aber wenn man tiefer gräbt in die historischen Quellen, in archäologische Funde, dann wird's richtig spannend. Weil die Realität war erheblich komplexer und ehrlich gesagt auch viel faszinierender.
Inwiefern?
Wikingerfrauen waren nicht nur Mütter und Hausfrauen. Sie waren Händlerinnen, Handwerkerinnen, Heilerinnen. Manche waren sogar Kriegerinnen. Sie verwalteten komplette Höfe, trieben Handel, hatten rechtliche Befugnisse. In Abwesenheit ihrer Männer übten sie oft die volle Kontrolle über Haushalt und Besitz aus.
Oh, warte, Kriegerinnen? Das ist jetzt nicht nur so ein Mythos?
Nein, da kommen wir später noch im Detail drauf. Es gibt tatsächlich archäologische Belege, die diese Annahme stützen. Ein bestimmtes Grab in Schweden hat dafür ziemliche Aufregung gesorgt.
Okay, jetzt bin ich neugierig.
Geduld. Schauen wir erstmal auf den größeren Kontext. Wir reden über die Wikingerzeit, also grob von 793 bis 1066 nach Christus. Das ist eine Ära großer Veränderungen in Nordeuropa. Handelsreisen, Raubzüge, neue Siedlungen in fernen Ländern.
Und genau diese Reisen, die haben Monate gedauert, oder?
Genau. Die Männer waren oft über lange Zeiträume weg. Manchmal Monate, manchmal Jahre. Und in der Zeit konnte ja niemand einfach per Smartphone schnell Bescheid geben. Das heißt, die Frauen mussten den Laden am Laufen halten. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Das erklärt einiges. Wenn du monatelang allein einen Hof führen musst, Handel treiben, Entscheidungen treffen, dann brauchst du auch die entsprechenden Rechte und Fähigkeiten.
Exakt. Und genau das ist das Spannende. Diese Gesellschaft hat das wohl auch verstanden. Wikingerfrauen genossen in vielen Bereichen Freiheiten und Rechte, die in anderen mittelalterlichen Kulturen zur selben Zeit völlig undenkbar waren. Sie konnten Eigentum besitzen, erben, Handel treiben. Manche hatten sogar das Recht, sich scheiden zu lassen.
Im Mittelalter? Scheidung?
Verrückt, oder? Aber ja, und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ihre Fähigkeiten und ihr Wissen waren für das Überleben und den Wohlstand ihrer Gemeinschaften absolut entscheidend.
Das ist ja ein komplett anderes Bild als das, was man aus Filmen kennt. Da sind die Frauen meistens, naja, ziemlich im Hintergrund.
Stimmt, und genau deshalb lohnt sich dieser Blick. Wir haben rechtliche Aspekte, wirtschaftliche Rollen, spirituelle Funktionen. Einige Frauen waren als Seherinnen, als Völven extrem angesehen. Und dann eben auch diese kriegerischen Aspekte, die lange als reine Legende galten.
Bei uns in der Reenactment-Szene wird das ja auch immer mehr thematisiert. Man sieht definitiv mehr Frauen, die sich für diese vielseitigen Rollen interessieren.
Absolut. Und das passt auch gut, weil die historischen Vorbilder da waren. Also, lass uns mal systematisch durchgehen, was wir wirklich wissen. Fangen wir mit den Basics an, den rechtlichen Rechten. Denn da beginnt's schon überraschend. Also, Eigentumsrechte. Das klingt erstmal trocken, ist aber zentral. Wikingerfrauen konnten Land besitzen, Höfe, Vermögenswerte und das nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Sie konnten erben und das auch verwalten.
Komplett eigenständig?
Komplett eigenständig. Und hier wird's interessant. In einigen Fällen erbten Töchter sogar vor entfernten männlichen Verwandten. Das war keine Ausnahme, sondern rechtlich verankert.
Oh, warte. Das heißt, die Tochter hatte Vorrang vor, sagen wir, einem Cousin?
Genau. Wenn es um direkte Nachkommen ging, spielte das Geschlecht nicht unbedingt die entscheidende Rolle. Das gab Frauen ein beträchtliches Maß an wirtschaftlicher Unabhängigkeit und Einfluss in der Gesellschaft. Vergleich das mal mit dem christlichen Europa zur gleichen Zeit. Da waren Frauen von Erbschaften oft komplett ausgeschlossen.
Krass, das ist ja fast moderner als manche Kulturen heute noch sind.
Eben. Und es geht weiter. Heirat, arrangierte Ehen waren üblich, keine Frage, aber Frauen hatten oft ein Mitspracherecht bei der Wahl ihres Ehemannes. Das war nicht immer so, klar, hing von der Familie und dem Status ab, aber die Möglichkeit war da.
Okay, aber wenn es dann nicht passte in der Ehe?
Jetzt kommt der Teil, der mich immer wieder verblüfft. Frauen hatten das Recht, sich scheiden zu lassen.
Was? Im Mittelalter? Echt jetzt?
Ja, und nicht nur unter extremen Bedingungen. Scheidungen konnten aus verschiedenen Gründen eingereicht werden. Misshandlung, Vernachlässigung oder einfach Unverträglichkeit. Sie passten nicht zusammen.
Das ist ja Wahnsinn. Warte, heißt das, sie konnten einfach... Nein, warte, du sagtest, es gab Gründe, aber musste da ein Mann zustimmen oder...
Die Frau konnte die Scheidung einreichen. Und hier wird's noch besser. Bei einer Scheidung hatten Frauen Anspruch auf ihre Mitgift zurück und oft auch auf einen Teil des gemeinsamen Vermögens. Das war rechtlich abgesichert.
Das ist ja eine bessere Absicherung als... Ich meine, das ist krass fortschrittlich.
Absolut. Diese Rechte gaben Frauen eine gewisse Sicherheit und Unabhängigkeit innerhalb der Ehe. Es war keine moderne Gleichberechtigung, klar, aber für die damalige Zeit bemerkenswert. Und das zeigt sich auch in einem anderen Bereich, den Thing-Versammlungen.
Thing, das waren diese Versammlungen?
Das Thing war so eine Art Volksversammlung, kann man sagen. Da wurden wichtige Entscheidungen getroffen, Streitigkeiten beigelegt, Gesetze diskutiert. Ein zentrales Element der nordischen Gesellschaft.
Und Frauen durften dahin?
Sie konnten teilnehmen und ihre Anliegen vorbringen. Allerdings, und das ist der Haken, in der Regel waren sie nicht stimmberechtigt. Aber sie konnten sprechen, ihre Fälle präsentieren, öffentlich gehört werden.
Okay, also Rederecht, aber kein Stimmrecht.
Genau. Und bei bestimmten Frauen ging es sogar weiter. Witwen oder alleinstehende Grundbesitzerinnen konnten in einigen Fällen aktiv an Entscheidungsprozessen teilnehmen. Das war für die damalige Zeit außergewöhnlich. Diese Möglichkeit der öffentlichen Teilhabe zeigt den respektierten Status, den Frauen in der Wikingergesellschaft genossen.
Also hatten sie durch ihren Landbesitz quasi politische Macht?
Exakt. Siehst du, wie das zusammenhängt? Eigentumsrechte führen zu wirtschaftlicher Macht, wirtschaftliche Macht führt zu politischem Einfluss. Und wenn man das vergleicht mit anderen mittelalterlichen Gesellschaften zur gleichen Zeit.
Die hatten das alles nicht richtig?
In vielen Fällen nein. Im christlichen Europa waren Frauen oft rechtlich dem Mann untergeordnet, konnten nicht eigenständig Verträge abschließen, waren von Erbschaften ausgeschlossen oder nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen erbberechtigt. Scheidung? Praktisch unmöglich in den meisten Gegenden. Die Wikinger hatten da einen ziemlich pragmatischen Ansatz. Pragmatisch ist gut. Sie mussten ja funktionieren, wenn die Männer monatelang weg waren. Genau das. Es war Notwendigkeit. Wenn dein Mann auf Handelsfahrt nach Konstantinopel ist und ein Jahr wegbleibt, kannst du nicht einfach darauf warten, dass er zurückkommt, um Entscheidungen zu treffen. Der Hof muss laufen, Handel muss getrieben werden, rechtliche Angelegenheiten müssen geklärt werden. Die Gesellschaft hat das offenbar verstanden und entsprechende Strukturen geschaffen. Das ist echt faszinierend. Also war es weniger Gleichberechtigung im modernen Sinne, sondern eher praktische Notwendigkeit, die zu realen Rechten führte? Sehr gut zusammengefasst. Es war keine feministische Bewegung im heutigen Sinne, aber die Kombination aus nordischer Rechtstradition, der Realität langer Abwesenheiten und vermutlich auch einer gewissen kulturellen Offenheit führte zu einer Gesellschaft, in der Frauen deutlich mehr Handlungsspielraum hatten als anderswo. In der Reenactment-Szene ist das immer ein spannendes Thema. Wenn man historisch korrekt darstellen will, muss man diese Rechte eigentlich mit einbeziehen. Absolut. Und diese rechtliche Grundlage war ja die Basis für ihre wirtschaftliche Macht. Denn was nützen dir Rechte, wenn du nicht die Mittel hast, sie auch umzusetzen? Und da wird's richtig interessant. Haushaltsführung, Landwirtschaft, Handel, Handwerk. Wikingerfrauen waren wirtschaftlich alles andere als passiv. Du hast gerade gesagt, diese Rechte waren die Basis für wirtschaftliche Macht. Wie sah das konkret aus? Stell dir vor, du bist eine Wikingerfrau und dein Mann ist auf Handelsfahrt nach Byzanz. Du bist jetzt nicht nur zu Hause,
Du managest einen ganzen Betrieb. Das heißt, Viehzucht überwachen, Ernte koordinieren, Produkte verarbeiten. Du entscheidest, was verkauft wird, was eingelagert wird, was getauscht wird.
Also quasi Geschäftsführerin eines landwirtschaftlichen Unternehmens?
Genau das. Und Wikingerfrauen waren Expertinnen in bestimmten Bereichen. Butter, Käse, andere Milchprodukte, das war ihr Spezialgebiet. Diese Produkte waren nicht nur für den Eigenverbrauch wichtig, sondern auch als Handelsgut richtig wertvoll.
Und das lief dann über die lokalen Märkte?
Lokale Märkte, ja. Aber auch regionaler Handel. Und hier wird's spannend. Frauen waren nicht nur im Haushalt aktiv. Sie verkauften auf Märkten, trieben Handel in Handelszentren wie Heitabu oder Birka. In Abwesenheit ihrer Männer übernahmen sie oft die komplette Verantwortung für den Handel.
Das heißt, sie waren richtig mobil unterwegs?
Absolut. Das ist ein Punkt, der oft übersehen wird. Mobilität. Wikingerfrauen waren nicht an den Herd gefesselt. Sie reisten zu Märkten, führten Handelsgeschäfte.
Und dann gibt's ja noch das ganze Handwerk. Textilproduktion war riesig, oder?
Riesig ist das richtige Wort. Spinnen, weben, nähen, das waren hochgeschätzte Fähigkeiten. Wikingerfrauen stellten nicht nur Alltagskleidung her, sondern auch, aufwendige Gewänder, verzierte Textilien, die als Luxusgüter galten.
Bei Battle Merchant sieht man das ja. Wenn man sich authentische Wikingerkleidung anschaut, merkt man, wie komplex die Verarbeitung war. Diese Nähte, die Schnitte, das ist echte Handwerkskunst.
Genau. Und das war nicht nur Dekoration. Textilien waren ein wichtiges Handelsgut. Aber jetzt kommt mein Lieblingsfakt zu dem Thema. Wer glaubst du, hat die Segel für die Wikingerschiffe hergestellt?
Die Frauen?
Die Frauen.
Wow, echt jetzt? Das heißt, die waren direkt an der Seefahrt beteiligt, dem Kern der Wikingerkultur.
Exakt. Ohne die Segel, die von Frauen gewebt und genäht wurden, keine Wikingerfahrten, keine Raubzüge, keine Handelsexpeditionen, keine Entdeckungsreisen. Das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie verzahnt die Geschlechterrollen waren. Die Männer segelten, aber die Frauen machten das Segeln erst möglich.
Und wenn man bedenkt, wie viel Arbeit das ist. Ich meine, wir reden hier nicht nur von einem kleinen Stück Stoff, sondern von, wie groß waren die Segel?
Massive Flächen. Ein Wikinger-Schiffsegel konnte durchaus über 100 Quadratmeter groß sein. Das ist, unglaubliche Handarbeit. Hunderte von Arbeitsstunden.
Wahnsinn.
Und dann gibt's noch den Fernhandel. Da wurde es lange diskutiert. Waren Frauen wirklich dabei? Aber archäologische Funde haben das bestätigt. Man hat Frauengräber gefunden mit Handelsutensilien, Wagen, Gewichten und Luxusgütern aus richtig fernen Ländern.
Was für Güter?
Perlen aus dem Orient, Silberschmuck aus Byzanz, arabische Münzen. Das deutet darauf hin, dass einige Frauen entweder ihre Männer auf Handelsreisen begleiteten oder sogar eigenständig Handelsexpeditionen durchführten.
Also nicht nur lokale Händlerinnen, sondern richtige Fernhändlerinnen?
Genau. Diese wirtschaftliche Unabhängigkeit und Mobilität war für Frauen im mittelalterlichen Europa wirklich außergewöhnlich. Und das unterstreicht wieder diese einzigartige Stellung in der Wikingergesellschaft.
Das ist so ein anderes Bild als das, was man im Kopf hat. Die Frau, die wartet, bis der Mann heimkommt. Nein, die Frau, die selbst Handel treibt, reist, Entscheidungen trifft.
Eben. Und das basierte ja alles auf den rechtlichen Grundlagen. Eigentumsrechte, Erbrecht. Das haben wir vorhin besprochen. Das war die Basis, die es ihnen ermöglichte, wirtschaftlich aktiv zu sein. Aber das war noch nicht alles. Neben dieser praktischen wirtschaftlichen Macht hatten Wikingerfrauen auch eine ganz andere Art von Einfluss. Einen spirituellen.
Oh, die Seherinnen.
Die Völven, genau. Aber das ist nochmal eine ganz eigene Dimension. Also, eine Völva war so eine, wie erkläre ich das am besten? Eine Schamanin? Seherin? Beides trifft es irgendwie. Frauen, denen man übernatürliche Fähigkeiten zuschrieb. Sie konnten die Zukunft vorhersagen, mit den Göttern kommunizieren, das Schicksal beeinflussen.
Das klingt nach massiver Macht.
War es auch. Völven genossen großes Ansehen, und zwar quer durch alle Gesellschaftsschichten. Wenn ein Jarl eine wichtige Entscheidung treffen musste, ein Händler vor einer riskanten Reise stand oder ein Krieger vor einer Schlacht, sie alle konnten eine Völva aufsuchen, um Rat und Weissagungen zu erhalten.
Von allen respektiert also, nicht nur so ein Randelement der Gesellschaft.
Genau, und jetzt kommt's. Diese Rolle war eine der wenigen Positionen in der Wikingergesellschaft, die ausschließlich Frauen vorbehalten war.
Warte, ausschließlich? Nur Frauen durften Völver sein?
Nur Frauen. Männer konnten viele spirituelle Rollen einnehmen, aber das hier, das war weibliche Domäne.
In einer Gesellschaft, in der Männer oft die sichtbaren Machtpositionen hatten, war das ein Bereich absoluter weiblicher Autorität.
Das ist Wahnsinn eigentlich. Spirituelle Macht, die nur Frauen zugänglich war.
Und es ging über diese Seherinnen hinaus. Frauen spielten generell eine aktive Rolle in religiösen Ritualen. Besonders bei Ritualen, die mit Fruchtbarkeit, Ernte oder häuslichem Leben zu tun hatten, waren Frauen oft federführend.
Also nicht nur dabei, sondern sie leiteten das?
Genau. Sie bereiteten Opferzeremonien vor, brauten das rituelle Bier, was übrigens auch eine wichtige Aufgabe war, und leiteten manchmal die Zeremonien selbst. Bei großen Festen wie dem Julfest oder den Blutopferfeiern hatten Frauen wichtige zeremonielle Aufgaben.
Das gibt ihnen ja eine zentrale Rolle in der spirituellen Gemeinschaft.
Absolut. Und dann haben wir noch die Runenkunde. Runen wurden nicht nur für Schrift verwendet, sondern auch für magische und, naja, divinatorische Zwecke. Viele Frauen waren in der Runenkunde bewandert und nutzten dieses Wissen für Wahrsagerei, Heilung und Schutzrituale.
Also die Runen waren nicht nur Schrift, sondern auch, ich meine, das ist ja magisches Wissen.
Genau. Und hier wird's richtig spannend, weil sich das mit dem verbindet, worüber wir vorhin gesprochen haben. Textilproduktion. Frauen webten Schutzzauber in Kleidung.
Oh, Moment. Die haben beim Weben magische Schutzfunktionen mit eingearbeitet?
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Ja! Die Verbindung von praktischen Fertigkeiten wie Weben mit spirituellen und magischen Vorstellungen. Das war komplett verzahnt. Sie stellten auch Amulette her, Schutzsymbole, die man bei sich tragen konnte.
Bei Battle Merchant sieht man das ja bei den Thorshammer-Anhängern. Die waren nicht nur Schmuck, sondern Schutzsymbole, richtig? Diese Verbindung zu den nordischen Göttern.
Genau das. Der Thorshammer war ein mächtiges Schutzsymbol und viele dieser Amulette, dieser Schmuckstücke mit Runen und magischen Symbolen, die wurden von Frauen hergestellt und mit spiritueller Bedeutung aufgeladen.
Also hatten sie durch diese Fähigkeiten wieder eine ganz andere Art von Einfluss. Nicht wirtschaftlich, nicht rechtlich, sondern spirituell.
Exakt. Und das zeigt, wie tief die religiösen Überzeugungen in der Wikingerkultur verwurzelt waren. Es gab keine strikte Trennung zwischen Alltag und Spiritualität. Wenn eine Frau ein Gewand webte, konnte das gleichzeitig ein praktischer und ein spiritueller Akt sein. Wenn sie ein Amulett herstellte, war das Handwerk und Magie zugleich.
Das ist so eine andere Weltsicht als heute.
Absolut. Und Frauen waren durch ihre Rollen in diesem Bereich, als Völven, als Runenkennende, als rituelle Leiterinnen, wichtige Trägerinnen dieser spirituellen Kultur. Sie trugen wesentlich zum spirituellen und kulturellen Leben ihrer Gemeinschaften bei.
Also hatten wir jetzt rechtliche Macht, wirtschaftliche Macht, spirituelle Macht. Fehlt noch was?
Oh ja. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der wahrscheinlich am meisten diskutiert wird. Von spiritueller Macht zu physischer Macht? Kriegerinnen, Schildmeiden und ein archäologischer Fund, der für richtig Aufregung gesorgt hat.
Jetzt wird's spannend. Okay, also Kriegerin. Das ist ja so das heiße Thema, oder?
Total. Und es ist kompliziert. Fangen wir mit dem Mythos an. In der nordischen Mythologie und in den Sagas gibt es reichlich Beschreibungen von Schildmeiden. Kriegerinnen, die Seite an Seite mit Männern kämpften.
Wie die Lagertha aus Vikings?
genau solche Figuren. In den altnordischen Sagas haben wir zum Beispiel Herfor aus der Hervara-Saga, eine Frau, die als Kriegerin lebte und kämpfte. Diese Geschichten waren Teil der Kultur. Aber lange Zeit galt das als reine Legende, als mythologische Überhöhung. Die Historiker sagten, nette Geschichten, aber keine historische Realität.
Bis
2017. Birka, Schweden. Da gab es ein Grab, BJ581, das seit seiner Entdeckung im 19. Jahrhundert als das Grab eines hochrangigen männlichen Kriegers galt. Und zwar wirklich hochrangig. Die Grabbeigaben waren beeindruckend.
Was war drin?
Ein Schwert, eine Axt, Speere, Pfeilspitzen und zwei Pferde. Das war eindeutig ein Kriegergrab von hohem Status. Also haben alle gedacht, klar, ein mächtiger Wikingerkrieger. Jahrzehntelang stand das fest.
Aber
2017 machten Forscher eine DNA-Analyse der Überreste. Und die Ergebnisse zeigten, es war eine Frau.
Echt? Warte, heißt das, die haben über 100 Jahre lang? Ich meine, das ist ja irre.
Ja, die Fachwelt war sich dann nicht einig, ob das jetzt bedeutet, dass sie wirklich eine Kriegerin war oder ob die Beigaben vielleicht symbolisch waren. Aber die Kombination aus den Waffen, dem hohen Status des Grabes und der Art der Bestattung legt nahe, das war eine Person von kriegerischer Bedeutung.
Mit Schwert, Axt, Speeren und zwei Pferden. Das ist kein symbolisches Grab.
Exakt. Und dann fingen Forscher an, andere Wikingergräber nochmal genauer anzuschauen. Und hier kommt eine Zahl, die mich wirklich umgehauen hat. War es 20 oder 15%? Ich glaube, 20% der in Skandinavien gefundenen Waffengräber enthielten Frauen.
20%? Das ist jede fünfte.
Jede fünfte! Das legt nahe, dass die Beteiligung von Frauen an kriegerischen Aktivitäten möglicherweise deutlich häufiger war als bisher angenommen. Es war vielleicht nicht die Norm, aber es war auch keine absolute Ausnahme.
Also gab es die Schildmeiden wirklich, nicht als Massenphänomen, aber als reale Möglichkeit innerhalb der Gesellschaft.
So sieht es aus. Und wenn man praktisch drüber nachdenkt, macht es auch Sinn. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Frauen den Hof führten, wenn die Männer weg waren. Aber was, wenn der Hof angegriffen wurde? In Zeiten, in denen viele Männer auf Wikingerfahrten waren, mussten die zurückgebliebenen Frauen auch die Heimat verteidigen können.
Stimmt, Verteidigung ist was anderes als Raubzüge.
Genau, und es gibt tatsächlich historische Berichte. Bei der Belagerung von Paris im Jahr 885 berichten zeitgenössische Quellen, dass auch Frauen aktiv an der Verteidigung der Stadt beteiligt waren.
Also kämpften sie nicht nur in Skandinavien, sondern auch auf Expeditionen?
In einigen Fällen wohl ja. Die Fähigkeit zur Selbstverteidigung war in der oft gewalttätigen Wikingergesellschaft von großer Bedeutung. Man kann annehmen, dass viele Frauen zumindest grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Waffen besaßen, um sich und ihre Familien im Notfall schützen zu können.
In der Reenactment-Szene ist das ja auch ein riesiges Thema geworden. Man sieht immer mehr Frauen, die Kriegerinnen-Darstellungen machen. Und jetzt haben wir den archäologischen Beweis, dass das historisch korrekt ist.
Absolut. Und in der modernen Popkultur, Vikings, The Last Kingdom, haben diese Schildmeidenfiguren ja riesige Popularität. Jetzt kann man sagen, ist gar nicht so weit hergeholt.
Endlich haben wir Lagertha wissenschaftlich abgesichert.
Wobei man sagen muss, und das ist wichtig, nicht jede Wikingerfrau war eine Kriegerin. Das Birka-Grab und die anderen Funde zeigen, dass es möglich war, dass es vorkam. Aber die Mehrheit der Frauen hatte andere Rollen. Die wirtschaftlichen, rechtlichen und spirituellen Rollen, über die wir gesprochen haben, waren vermutlich viel verbreiteter.
Aber die Möglichkeit war da. Die Gesellschaft hat es zugelassen, vielleicht sogar respektiert.
Genau das. Und das unterscheidet die Wikingergesellschaft von vielen anderen mittelalterlichen Kulturen. Es gab eine Flexibilität, einen Pragmatismus. Wenn eine Frau die Fähigkeiten und die Neigung hatte zu kämpfen und wenn die Situation es erforderte, dann war das offenbar möglich.
Das ist wirklich faszinierend. Also nicht perfekte Gleichberechtigung, aber eine Offenheit für verschiedene Rollen, die es anderswo nicht gab.
Sehr gut zusammengefasst. Und wenn man das alles zusammennimmt, die rechtlichen Rechte, die wirtschaftliche Macht, die spirituelle Autorität und, ja, auch die Möglichkeit, als Kriegerin zu agieren, dann ergibt sich ein Bild von einer Gesellschaft, die deutlich komplexer und in mancher Hinsicht fortschrittlicher war, als oft angenommen.
Was sagt das denn über die Wikingergesellschaft als Ganzes?
Das ist die große Frage, oder? Nach all dem, Rechte, Wirtschaft, Spiritualität, Kampf, was können wir daraus lernen über diese Kultur und vielleicht auch über unsere heutigen Vorstellungen von Geschichte? Also, wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man, dass die Rolle der Frauen in der Wikingergesellschaft wirklich vielschichtig und facettenreich war. Von Haushaltsführerinnen über Händlerinnen bis hin zu möglichen Kriegerinnen und religiösen Führerinnen, sie nahmen eine Vielzahl von Rollen ein.
Das ging ja wirklich durch alle Bereiche. Rechtlich konnten sie Eigentum besitzen, erben, sich scheiden lassen. Wirtschaftlich waren sie im Haushalt, im Handel, in der Textilproduktion aktiv. Die Segel.
Die Segel, genau. Und spirituell hatten sie mit den Völver eine Position, die ausschließlich ihnen vorbehalten war. Und dann noch die kriegerischen Aspekte. Das Birkagrab, diese 20%.
Jede fünfte. Das hat mich echt umgehauen.
Und wenn man das vergleicht mit anderen mittelalterlichen Gesellschaften zur gleichen Zeit, in christlichen Europa waren die meisten dieser Möglichkeiten für Frauen einfach nicht existent. Kein Scheidungsrecht, stark eingeschränkte Eigentumsrechte, kaum wirtschaftliche Unabhängigkeit.
Also waren die Wikinger wirklich progressiv für ihre Zeit?
Progressiv ist ein interessantes Wort, weil es impliziert, dass sie bewusst eine moderne Agenda verfolgt hätten. Ich denke, es war eher Pragmatismus. Die Realität ihrer Lebensweise, lange Abwesenheiten der Männer, die Notwendigkeit, dass Höfe und Handelsgeschäfte weiterlaufen, führte zu Strukturen, die Frauen mehr Handlungsspielraum gaben.
Aus Notwendigkeit entstand dann aber echte Macht.
Genau das. Und es zeigt eine Gesellschaft, die trotz ihrer kriegerischen Reputation auch von Anpassungsfähigkeit und einer gewissen Offenheit für die Fähigkeiten beider Geschlechter geprägt war. Sie waren pragmatisch genug zu erkennen, wenn eine Frau einen Hof führen kann, Handel treiben kann oder im Notfall kämpfen kann, warum nicht?
Was mich am meisten, also ich würde sagen, das Scheidungsrecht hat mich echt überrascht. Im Mittelalter einfach sagen können, das passt nicht und gehen. Mit deiner Mitgift und einem Teil des Vermögens, das ist krass.
Das war auch einer meiner Favoriten. Für mich persönlich war das Birkagrab der absolute Gamechanger. Diese Enthüllung 2017, jahrzehntelang lag man falsch und plötzlich musste die gesamte Fachwelt ihre Annahmen überdenken.
Absolut. Und es zeigt ja auch, dass Forschung weitergeht. Jeder neue Fund, jede neue Analyse kann unser Bild erweitern oder sogar auf den Kopf stellen.
Genau. Und das macht es so spannend. Wir verstehen heute mehr über die Wikingerzeit als je zuvor, aber es gibt noch so viel zu entdecken. Diese Frauen waren nicht passive Beobachterinnen ihrer Zeit, sondern aktive Gestalterinnen ihrer Gesellschaft.
Und das spiegelt sich ja auch in der modernen Reenactment- und Lab-Szene wider. Man sieht immer mehr Interesse an authentischen Frauendarstellungen. Nicht nur die Hausfrau, sondern die Händlerin, die Seherin, die Kriegerin.
Ja, und da ist es wichtig, zwischen historischer Authentizität und Fantasy zu unterscheiden. Beides hat seinen Platz, aber wenn man historisch korrekt darstellen will, dann haben wir jetzt die Belege und das Wissen dafür.
Bei Battle Merchant sieht man das auch. Von authentischer Wikingerkleidung über Schmuck wie die Thors Hammer-Amulette bis zu Repliken. Die Community wächst und das Interesse an korrekter historischer Darstellung nimmt zu.
Und das ist gut so, weil diese Geschichte es wert ist, erzählt zu werden. Ohne Überhöhung, aber auch ohne Verkürzung. Wikingerfrauen waren mehr als Hausfrauen und Mütter. Sie waren Händlerinnen, Kriegerinnen, spirituelle Führerinnen. Sie hatten Rechte, Macht und Einfluss.
Es ist ein differenzierteres, komplexeres Bild als das Klischee. Und ehrlich gesagt auch ein faszinierenderes.
Absolut. Und wer weiß, vielleicht liegen gerade jetzt irgendwo in Skandinavien Funde im Boden, die uns noch mehr überraschen werden.
Ich bin gespannt. Bis dahin, wenn euch das Thema interessiert, gibt's definitiv viel zu entdecken. in der Forschung, in der Darstellung, in der Community.
Die Wikingerzeit bleibt spannend. Und die Frauen dieser Epoche sind ein perfektes Beispiel dafür, wie vielschichtig und überraschend Geschichte sein kann.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.